Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Die Vorstellungen von Beten gehen ja durchaus auseinander. Was ist Beten? Naja, ich könnte jetzt sagen, ich tue das, was viele Leute tun. Ich schaue mal ins Internet. Wikipedia weiß ja fast alles, aber von nichts was Gutes. Beten ist eine verbale oder nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung an transzendente Wesen. Ja, was ist das? Also, wenn das die Voraussetzung ist, den Satz zu verstehen, um überhaupt zu beten, dann schließe ich meine Reihe Leute schon mal von vornherein aus. Ja? Also an irgendein transzendentes Wesen, naja, da schauen wir doch mal. Ist es ein Vortragen überlieferter Texte, wenn Leute, begabte Redner, gekonnt Gebete vortragen, so eine Art feierliche Poesie? Ist es verdienstvolle Leistung? Man muss 5-mal am Tag beten und sich möglichst Richtung Mekka verneigen dazu. Manche sagen auch, es ist Flucht vor der eigenen Verantwortung. Ich schiebe das einem Gott zu, soll er sich doch drum kümmern. Ja, so wie diese Frau in der Gebetsstunde, die gesagt hat, Herr, geh du durch unsere Stadt von Haus zu Haus und bringe du die Menschen herzu. Da sage ich, Herr, hat nicht Jesus das mal umgekehrt gesagt, dass wir das machen sollen? Oder ist es so eine Art magisches Beschwörungsritual, wo ich jetzt hier Macht über Gott bekomme, dass mir er dann zu tun hat, was ich ihm aufgetragen habe? Naja, manchmal ist es ganz gut, hineinzuschauen, was uns da das Wort Gottes dazu sagt. Und wenn wir Matthäus 6 lesen, dann fällt als erstes mal auf, bevor Jesus dieses bekannte Gebet uns gibt, dass er sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Völker, die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Beten ist also nicht Gott ein Ohr ablabern, so lang auf ihn einreden, bis er sagt, mach ich's halt. Ja? Damit endlich Ruhe gibst. Also beten ist nicht eine Sache vieler Worte oder gekonnter oder besonders gewählter Worte. Gebet ist nicht was zum Aufsagen. Auch wenn manchmal auswendig gelernte Gebete uns helfen können, reinzukommen, ich finde es schon eine gewisse Ironie, dass dieses Wort, dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern hier gibt, genau oft für das hergenommen wird, wofür es nicht ist, nämlich zum Aufsagen. Und manche Leute das manchmal für verdienstvoll hielten, 100 Vaterunser hintereinander zu sagen, wo ich spätestens beim 20. Mal nicht mehr drüber nachdenke, was ich rede. Nein, es ist ein Muster, das Jesus uns hier gibt. Er sagt, ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Womit beginnt Jesus? Unser Vater. Das war schon gewissermaßen revolutionär, so zu Gott zu reden. Ja, er ist der heilige, erhabene, unnahbare Gott, an den wir nie ranreichen. Und trotzdem lädt Jesus ein, zu sagen, unser Vater. Und er macht damit deutlich, es ist nicht die Sprache, die kunstvolle, gewählte Sprache. Es ist nicht die Fülle der Worte, die unserem Gebet Gewicht verleiht. Es ist nicht die richtige Technik, dass ich, wenn ich das so und so mache, dann muss Gott mein Gebet erhören. Gebet ist zuallererst eine Frage der Beziehung. Ich bin schon verschiedentlich über so Bücher gestolpert, die mir wärmstens empfohlen wurden, da 300 Seiten über das richtige Beten. Und wenn man das so gelesen hat, dann war das so, ja, so ein Produkt christlicher Verlage, wo uns dann nahegelegt wird, wie man richtig betet, damit Gott gar nicht mehr anders kann, als meine Gebete zu erhören. Wenn wir das nicht erleben, dass wir einmal beten und dann steht das neue Auto da, dann haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Demnach wäre Beten vor allem eine Sache der richtigen Haltung, der richtigen Worte und der richtigen Technik. Und wenn wir das alles so machen, dann werden wir es auch erleben, dass Gott schleunigst jeden unserer Wünsche erfüllt. Jesus sagt, Beten ist eine Frage der Beziehung. Wie ein Kind, das zum liebenden Vater kommt, so komme ich zu Gott. Beten ist eine Frage der Beziehung. Er lädt uns ein, so zum Vater zu stehen, wie er zum Vater steht. Er spricht von seinem Vater und sagt, ich möchte, dass ihr so kommt. Der Sohn, der auf die Welt kommt und möchte, dass alle, die er erreicht, genauso adoptiert werden in seiner Familie, wie er es ist. Und er sagt, ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Gemeinschaft mit dem Vater, wie ich sie erlebe. Gebet ist zuallererst eine Beziehungsfrage. Dein Name werde geheiligt. Was heißt das? Der Name steht in der Bibel immer für das Wesen. Der Name ist nicht bloß eine Bezeichnung, eine Benennung. So Ludwig der 17. oder so, sondern es ist einfach der Ausdruck eines Wesens. Und der Name Gottes drückt sein Wesen aus. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Fürsorge, seine Heiligkeit, seine Wahrheit und Gerechtigkeit. Und wie soll das jetzt geschehen, dass dieser Name geheiligt wird? Heilig, was ist das? Die schönste Erklärung fand ich, wenn jemand sagt, heilig ist das Gegenteil von gewöhnlich. Das Gegenteil von gewöhnlich. Gott ist niemals gewöhnlich. Gott ist nicht ein Allerweltsgott. Und deswegen ist wichtig, wir beten nicht zu irgendeinem höheren Wesen. Die Katz auf dem Dach wäre auch ein höheres Wesen sozusagen. Nein, wir beten nicht zu irgendeinem höheren Wesen, sondern zu dem einen unverwechselbaren Gott, der sich in der Geschichte des Alten und Neuen Testaments vorgestellt hat durch sein Handeln, durch sein Reden, der Menschen begegnet ist, der Menschen annimmt und sagt, darf ich dein Leben auf eine Spur setzen, die allen anderen zum Segen wird? Darf ich mich über dich erbarmen und dich retten und aus deinem Leben was Vernünftiges machen? Das ist sein Wesen und er ist niemals gewöhnlich. Und das macht auch deutlich, wenn ich bete, dein Name werde geheiligt, dann wird deutlich, es geht beim Beten nicht um mich, es geht um ihn. Sein Name soll groß rauskommen, nicht meiner. Beten ist niemals etwas, wo ich jetzt irgendwo mal groß rauskomme, weil ich mich mit Gott verbünde, sondern weil er über mein Leben ja Kontrolle gewinnen soll. Dein Name werde geheiligt. Und deswegen hat es auch damit zu tun, dass deine Herrschaft komme. Die Herrschaft Gottes wird kommen, aber wir wünschen es uns, wir sehnen es uns herbei. Das Reich Gottes ist nicht irgendwo ein abgesteckter Bezirk auf dieser Welt, nicht mal der Vatikan, sondern es ist ein Herrschaftsbereich, es ist da, wo Gott was zu sagen hat, wo sein Wort gilt. Und Jesus sagt, das geschieht im Himmel sowieso schon, da gibt es keinen Widerstand. Und das Beste, was dieser Welt passieren könnte, ist es, dass es da auch so ist, dass seine Herrschaft gilt. Und das ist auch eine Entscheidung, die jeder Einzelne von unserem Leben, von seinem Leben selber trifft. Wie weit darf die Herrschaft Gottes in meinem Leben gehen? Oder denke ich, das eigentliche Leben beginnt da, wo Gott mir nicht reinreden darf? Und Jesus sagt, deine Herrschaft komme. Und da, wo du regierst, da beginnt das Leben. Da wird das Leben interessant und gehaltvoll und wertvoll und voller Ewigkeit. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe. Was im Himmel bereits Tatsache ist, unwidersprochen, das soll auch auf Erden passieren. Da steht nicht, mein Wille geschehe. Allen Versuchen, das Gebet zu instrumentalisieren, um irgendwo Macht auszuüben, werden hier eine Absage erteilt. Es geht um den Willen Gottes. Und bei dieser Bitte im Vaterunser denken wir natürlich an Jesus selbst, der dort in dieser Stunde höchster Anfechtung im Garten, wo er regelrecht menschlich gesehen Panik gekriegt hat vor dem, was ihm bevorstand, doch gesagt hat, es soll nicht mein Wille passieren, sondern deiner. Selbst wenn es mir momentan überhaupt nicht passt, auch wenn ich persönlich momentan furchtbare Angst davor habe, es soll dein Wille geschehen, weil am Ende deines Willens immer das Gute steht. Dein Wille geschehe. Nun geht es aber beim Beten auch um unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot, das, was uns am Leben hält, heißt das. Da gehört Nahrung genauso dazu, wie dass man was zum Anziehen hat und ein Dach über dem Kopf. Und dass man auch eine Aufgabe im Leben hat, in der man einen Sinn erkennen kann. Arbeit oder irgendetwas, wenn es nicht bezahlt ist, aber eine Aufgabe, wo man sagt, da kann ich was tun zur Ehre Gottes. Das gehört dazu. Und wenn wir darum bitten, dann in dem Wissen, dass Gott für uns sorgt, dass Gott der ist, der uns das gibt, dass es eben nicht unsere Selbstverständlichkeit ist. Es ist nicht ein Menschenrecht, das wir hier einklagen. Und wenn wir noch so viel Recht auf Arbeit und Recht auf Wohnung und Recht auf Gesundheit ins Grundgesetz schreiben würden, wer, von wem bitteschön wollen wir das einfordern? Wollen wir zum Arzt hingehen und sagen, du bist jetzt schuld, dass ich krank bin? Quatsch. Nein, es ist der Ausdruck dessen, dass das, was uns am Leben erhält, uns zutiefst von Gott gegeben wird. Keine Chemiefabrik der Welt kann ein einziges Getreidekorn herstellen. All das, was uns am Leben erhält, ist das, was Gott uns zuwendet. Und das ist das Leben, das wir erkennen. Wir sind zutiefst von ihm abhängig. Und was momentan so ein bisschen die Welt umtreibt, ja, diese ganze Corona-Geschichte zeigt ja, wie hilflos wir dastehen vor so einem winzigen Ding wie Virus, was nur keiner sieht. Und auch wenn wir jetzt meinen und uns furchtbar auf die Schulter klopfen, was, wie schnell wir irgendwelche Impfstoffe entwickelt hätten. Forscher, die da drin sind, sagen, Leute, es war ein Glücksfall, dass das funktioniert hat. Bei anderen Sachen doktern wir seit Jahrzehnten rum und finden keinen. Also können wir uns wirklich nichts drauf einbilden. Und dann ist ja noch die nächste Frage, jetzt streiten wir die ganze Zeit rum, ne, ob wir uns mit Sputnik oder sonst was impfen lassen sollen. Also da merkt man ja auch, wie selbst dass das Ding erfunden ist, heißt nur noch lange nicht, dass es verfügbar ist. Und zeigt uns, dass wir zutiefst nicht von dem leben, was wir uns selber bauen, sondern von dem, was Gott uns zuwendet. Und sollte er jemals auf die Idee kommen, uns das zu entziehen, dann wird es ganz, ganz übel aussehen. Manchmal denken wir oder höre ich so, ja, das ist ein Gericht Gottes. Glauben wir wirklich, dass Gott irgendwo in China in der Provinz gesagt hat, lass uns mal schnell ein Virus erfinden, das die Menschen kaputt macht? Ich bin überzeugt, es ist ganz anders. Gott hat von Anfang an gesagt, wenn ihr euch von mir abkehrt, dann wird das Chaos einziehen. Und nichts anderes ist das, was wir momentan erleben. Wenn Gott mal sagt, so, darf ich euch mal ein paar Wochen drauf verzichten, euch alles Probleme vom Hals zu schaffen, dann werdet ihr sehen. Und so verstehe ich auch die Offenbarung. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel sagt, so, jetzt haue ich in die nächste Plage da rein, sondern dass er sagt, ich lasse es einfach mal zu, was ihr euch vor langer Zeit selber gewählt habt. Gib uns unser täglich Brot, heißt, dass wir vertrauen dürfen, dass Gott für uns sorgt und dass er das auch in Corona-Zeiten tut. Wir leben ja auf einem ziemlich hohen Niveau. Ja, selbst wenn alles zumacht, die Lebensmittelgeschäfte sind trotzdem voll und man kriegt was zu essen. Das sieht in anderen Ländern nochmal ganz anders aus. Man braucht bloß mal ab und zu Brasilien oder andere Länder anzuschauen, wo das gar nicht so selbstverständlich ist. Zum täglich Brot. Genauso wichtig ist auch, vergib uns unsere Schuld. Auch das ist das, was wir brauchen wie das täglich Brot. Dass er uns unsere Schuld vergibt. Ein Neuanfang nach dem Scheitern. Wo gibt es das in dieser Welt, dass einer, der kräftig gescheitert ist und ordentlich sich falsch verhalten hat, dass der Chef sagt, okay, ist gut, darfst morgen wieder anfangen? Und Gott sagt, darf ich dir vergeben? Dein Minuskonto einfach wieder auf Null setzen und dir eine neue Chance geben? Vergib uns unsere Schuld. Das heißt aber doch auch, dass das, was wir als das Grundlegende des Gebets erkannt haben, die Beziehung, dass die wieder geheilt, wiederhergestellt wird. Vergib uns unsere Schuld. Nun ist diese Bitte ja merkwürdigerweise verknüpft ist mit einem zweiten. Wie auch wir denen vergeben oder vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Immer wieder macht Jesus deutlich, dass man das eine nicht ohne das andere haben kann. Dass die Versöhnung untereinander genauso dazu gehört, wie selber die Versöhnung zu empfangen. Und dass wer sich dauerhaft weigert, anderen zu versöhnen, dass der sich selbst um seine Vergebung bringt. Weil Jesus sagt, der hat es nicht kapiert. Es ist eine ernste Wahrheit, die uns auch hier in diesem bekannten Gebet begegnet. Versöhnung annehmen und Versöhnung weitergeben sind nicht voneinander zu trennen. Versöhnung ist wichtiger als Recht haben. Vielleicht muss man das in Deutschland besonders groß schreiben. Versöhnung ist wichtiger als Recht haben. Wie viele Streitigkeiten werden geführt, bloß ums Recht haben? Und wie viele Beziehungen werden da dann scheitern, dass irgendwo einer sagt, und ich will aber, dass festgestellt wird, dass wir Recht haben? In einer Gemeinde, wo ich mal war, da hat man so Waldanteile von der Waldgenossenschaft und da habe ich so eine Mitgliederversammlung da mal mitgekriegt. Und dann habe ich doch tatsächlich gestaunt, dass es passieren kann, dass wegen 3 Eichenbaumstämmen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bemüht wurde. Was da an Prozesskosten und Anwaltskosten aufgelaufen sind, da hätte man ganzen Eichenwald dafür kaufen können. Aber da ging es ums Recht haben. Und die beiden Kontrahenten, die da in dieser Waldgenossenschaft an den Tischen gegenüber saßen, die waren so verfeindet und verfehdet, dass man am liebsten gesagt hätte, guter Mann, darf ich jedem von euch 3 Eichenbaumstämme spendieren, damit wieder Friede herrscht? Vergebung und Versöhnung untereinander sind nicht voneinander zu trennen. Und wir beten darum in diesem Gebet, dass die Versöhnung wieder erkannt wird, als ein wertvolles Gut und dass wir selber bereit sind, vom hohen Ross zu steigen und jemand anders zuzugestehen, dass er auch mal Recht haben könnte. Und selbst wenn er nicht Recht hat, ist es der Unfriede wert, dass ich ihm das beweise? Ich habe mal in so einem Streit, habe ich mal jemand gesagt, es mag es sein, dass du Recht hast. Aber ist es dieses Haus, was du da erbst, wert, dass du dich deswegen mit deinen Geschwistern zerstreitest? Ist es das wert? Kann ein Haus so wertvoll sein, dass man sich auf ewig mit dem Menschen zerstreitet? Wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig wurden. Lass uns nicht in Versuchung geraten. So spricht jemand, so betet jemand, der sich seiner eigenen Schwachheit bewusst ist. Da geht es nicht um eine Selbstsicherheit, die so Simon Petrus an den Tag legte und wenn sie dich alle verlassen, ich niemals. Wie oft sprießt uns diese Haltung aus den Knopflöchern, dass wir sagen, wir doch nicht. Die anderen, ja, das sind die, aber wir doch nicht. Und wie leicht passiert das, dass wir diese Haltung einnehmen. Und Jesus sagt, lass uns nicht in Versuchung geraten. Jetzt lass uns nicht den Streit, den der Papst da vom Zaun gebrochen hat, ob die deutsche Formulierung so geschickt ist. Dass natürlich versucht Gott uns nicht, indem er uns auf die falsche Fährte lockt und hinterher sagt, April, April, bist du reingefallen. Das ist ja nicht das Thema. Sondern hier in der Bitte geht es darum, dass ein Mensch bittet, Herr, lass mich bitte nicht in solch eine Prüfung geraten, dass ich der nicht gewachsen bin. Da spricht jemand, der weiß um seine eigene Fehlbarkeit und sagt, bitte mach's barmherzig, dass ich nicht in eine Situation komme, wo ich versagen werde, wo ich scheitern werde. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns vom Bösen. Es geht nicht nur um Vergebung. Es geht nicht nur um den ewig wirksamen Radiergummi, der alles wieder wegwischt. Es geht in diesem Gebet auch um Widerstandskraft gegen die Sünde. Dass wir lernen, nicht jeder Sünde nachzugeben. Lehre uns, der Sünde nicht nachzugeben, es nicht als Naturgesetz hinzunehmen, dass ich die gleiche Sünde zum 87. Mal begehen muss. Darum geht es. Lehr mich, das abzulegen, was dir nicht gefällt. Lehre mich, dass ich lerne, der Sünde auch zu widerstehen. Eigentlich ist jetzt das Gebet bei Matthäus zu Ende. Bei Lukas übrigens auch. Der Schluss, den wir bei diesem Gebet des Vaterunsers kennen, steht da gar nicht. Den hat man später hinzugenommen. Und der stammt aus 1. Chronik 29. Interessanterweise ist das letzte Gebet, das Gebet von David auf dem Sterbebett, der am Ende seines Lebens über all dem Gott die Ehre gibt. Dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, die Hoheit, die Pracht, alles, was man sich wünschen kann, ist dein. Und ich denke, es ist eine gute Entscheidung, diesen Vers aus dem Alten Testament oder eine Zusammenfassung dieser drei Verse an den Schluss zu stellen, weil es noch etwas deutlich macht, worauf unser Leben hinläuft, dass unser Leben ein Ziel hat. Dass das nicht alles ist, was wir hier erleben, sondern dass Gott uns für eine Zukunft geschaffen hat, die nie enden wird. Dass aus der Verzweiflung unseres Alltags eine Ewigkeitshoffnung erwächst. Ich fand eine sehr schöne Zusammenfassung dieses Gebets in einem Buch Lebendig von Michael Herbst. Er hat das mal so deutlich gemacht. Er hat gesagt, eigentlich ist dieses Gebet ein Abenteuer-Alltagsgebet. Wenn ich dieses Gebet ernst nehme, wird es meinen Alltag auf den Kopf stellen. Und dann, wenn ich das ernst nehme, da wird aus der Einsamkeit Geborgenheit. Ich habe einen Vater im Himmel. Aus der Ich-Bezogenheit wird Hingabe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aus der Sorge wird Gelassenheit, nicht mein täglich Brot, was ich mir selber erarbeite, sondern was Gott mir gibt. Aus dem Scheitern und der Verzweiflung wird der Neuanfang. Aus der Nachgiebigkeit Widerstandskraft. Und aus der Todesfurcht wird der Trost der Hoffnung. Ich fand das sehr stimmig zusammengefasst. Und dieser Gedanke, dass dieses Gebet ein Gebet ist, um das Abenteuer des Alltags zu bestehen, das hat mich angesprochen. Es ist viel zu schade, dieses Gebet, um es einfach nur runterzusagen, sondern es immer wieder bewusst zu beten und zu sagen, Herr, wie willst du unsere Beziehung durch dieses Gebet in eine ganz neue Dimension heben? Wie willst du unsere Beziehung verändern, indem du mich veränderst? Gebet verändert nicht Gott, es verändert uns. Und beim Beten geht es nicht darum, dass wir Gott dazu bringen, unseren Willen zu erfüllen, sondern Jesus lehrt uns im Gebet, immer wieder dem Wesen des Vaters näher zu kommen und immer besser zu verstehen, was ihn bewegt. Dazu sind wir eingeladen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.